Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Ich habe lange gebraucht, um die folgende Episode aus dem Buch Babyrotz und Elternschiss einzulesen. Nicht nur, dass es eins der längsten Kapitel ist, ist beinahe 50 Minuten lang, sondern es war im Buch schon eins der schwersten Kapitel überhaupt. Und beim Lesen und Vorlesen jetzt für diesen Podcast habe ich gemerkt, dass das Thema immer noch sehr, sehr schwer ist. Das Kapitel heißt »Wenn alles endet, plötzlicher Kindstod« und hebt sich völlig ab von allen anderen Kapiteln, weil es natürlich überhaupt nicht lustig ist und keine lustige Episode schildert. Trotzdem ist der plötzliche Kindstod Teil der kinderärztlichen Arbeit und ich habe mich damals entschlossen, das Kapitel im Buch zu belassen und genauso soll es jetzt auch in diesem Podcast bleiben. Ich möchte aber ausdrücklich warnen, dass das Kapitel manche Menschen triggern kann zur eigenen Trauer oder zu dem, was man selber erlebt hat. Deswegen habe ich auch kein Problem, wenn man das lieber nicht anhört. Hier nun also das Kapitel zum plötzlichen Kindstod. Dennoch habe ich mich sehr lange an den Gedanken geklammert, dass alles gar nicht wahr ist, nur ein Traum. Ingrid. Wenn alles endet, plötzlicher Kindstod. Eine Arbeitswoche geht zu Ende, endlich. Der Freitag ist auch beim Doktor der ersehnte Tag. Wenn außerdem kein Wochenenddienst droht, dann zählt er noch viel mehr. Mein Morgen beginnt wie stets, ich bin der Dritte beim Aufstehen. Die beste Ehefrau von allen hat bereits die Große geweckt, damit diese sich für die Schule richtet. Ich drehe mich noch einmal um, genieße die letzten 10 Minuten, bevor mein Wecker klingelt. Wenn ich ein Stockwerk tiefer gehe, sitzt meine Tochter meist schon am Frühstückstisch, »Hallo, Papsi«, während meine Frau die Vesperbrote für die Schule schmiert. An solchen Tagen leben wir die klassische Rollenverteilung konsequent aus. Frau kümmert sich um die Kinder, Papsi darf noch ein paar Minuten länger schlafen und sitzt später dann mit Nummer 2 am Tisch. Der Grundschüler hat noch an 4 Tagen in der Woche zur zweiten Stunde Unterricht. Da bekommt er noch ein paar Minuten länger unter der Bettdecke als sein Vater. Meine Frau bekommt einen Kuss und ich biege ins Badezimmer ab. Allen Vorurteilen zum Trotz brauche ich immer am längsten im Bad. Da ist die Zeit zwischen den Badgängen der beiden Kindern gerade recht. Die fliegen nur kurz über die Kacheln, ihr Waschprogramm arbeiten wir abends ab, morgens fehlt stets die Zeit. Männer müssen sich rasieren, duschen, fein machen, schließlich bin ich Repräsentant meiner Firma, da kommt ein schlecht gewachsener 2-Tage-Bart nicht ausreichend umsatzfördernd daher. Vorurteile? Nein. 20 Minuten später verlasse ich das Badezimmer. Mein Sohn hat sich zwischenzeitlich aus dem Bett gequält. Er passt zu meinem Morgen naturell, maulfaul, mürrisch, den direkten Blickkontakt meidend. Die Große lässt dagegen in langen, wortreichen Sätzen den Vortag-Revue passieren und plant bereits den kommenden. Verwebt das Ganze mit den letzten Erlebnissen mit der besten Freundin, die momentan nur noch meine BF heißt. Ich hole mir einen Kaffee, reihe mich in die schweigende Reihe der Männer an diesem Tisch ein und lasse gewähren. Meine Frau gibt die Stichworte, da brauche ich mich nicht auch noch bemühen. In einer kurzen Pause werfe ich den Klassiker »Und was machen wir am Wochenende?« ein, was zu einer neuen Flut an Ideen bei meiner Tochter führt. Der Sohn kaut nur, ich hab Spieltag, keinen Bock, auch wenn er am Sonntag wieder voller Begeisterung über den Kunstrasen der Nachbargemeinde fegt und wie Mesut Özil den 2 Kopf kleineren Stürmer der F-Jugend mit seinen Assists bedient. So reden die im Training. Wenigstens sind seit Beginn der Saison schon 4 Spieltage vergangen. Von den durchschnittlich 3 Spielen wird mittlerweile eines gewonnen. Das hebt die Stimmung der Mannschaft. Wir einigen uns am Ende auf Hallenbad am Samstag, worauf ich selbst am wenigsten Lust habe, aber was habe ich denn schon zu melden? Und Besuch des Fußballturniers 2 Orte weiter am Sonntag, auch wenn die Bereitschaft meiner Tochter für Letzteres nur minimal ist. Am Ende wird sie wie immer ihren kleinen Bruder anfeuern. Die gemeinsamen 10 Minuten am Morgen sind für alle wichtig. Auch wenn 2 davon meist schweigen oder sich anmuffeln und die 2 anderen regen verbalen Austausch haben. Viele Kinder in meiner Praxis haben diese Möglichkeit nicht, kennen das Ritual des gemeinsamen Essens gar nicht mehr, Mutter oder Vater sind schon bei der Frühschicht, vielleicht läuft auch schon die Glotze oder das Kind kriegt in der Kita sein Frühstück, was muss man sich da noch zu Hause hinsetzen? In gleicher Reihenfolge, wie wir aufgestanden sind, verlassen wir auch das Haus. Nur meine Frau hat erst heute Abend Dienst, dann bin ich wieder zu Hause zur Ablösung. Bettgehzeit. Das Frühstück am Samstag sieht dann aber ganz anders aus. Ohne die Mami, die noch im Krankenhaus arbeitet, nur mit Muffelpapa, aber ganz sicher mit viel Sprachinput durch den verbleibenden weiblichen Part. Ich packe die nötigsten Sachen für den Tag in meine Tasche und schicke meine Tochter samt Fahrradhelm und stets zu schwerer Schultertasche auf die Reise. Ein heimlicher Kuss für meine Frau, Mann, seid ihr peinlich, dann mache ich mich selbst auf den Weg. Mein Sohn ist beim Hinausgehen ebenfalls soweit, betont cool schlägt er mich ab und winkt mir vom Terrassenfenster, bis ich am Auto bin. Rituale, die fehlen werden. Wie schnell wird aus dieser Coolness Peinlichkeit, aus dem Ritual lästige Pflicht? Ist mir egal, noch genieße ich es. Ich habe mich gerade auf den Fahrersitz fallen lassen, als mein Handy klingelt und brummt, sich beschwert, dass ich es nicht auf Anhieb in den Tiefen meiner Tasche finde. Ich krame durch den Dschungel aus Portemonnaie, Arztbriefen, einem einsamen Stethoskop, dunkelblauer Schlauch, uralt, aber immer noch funktionsfähig, und einem Ersatzhemd, das braucht der gewissenhafte Kinderarzt. Das Klingeln und Brummen ist schon vorbei. Sie haben einen Anruf verpasst, verkündet das Display vorwurfsvoll. Als ob ich das nicht schon wüsste. Keine Nummer. Noch bevor ich mich ärgere und den Zündschlüssel ins Schloss stecke, brummt und klingelt es wieder. Ja, hallo, guten Morgen, Kinderdoc hier. Ich höre nichts. Es kräkelt und knistert im Telefon. Sehr viel Fiepen dann. Hallo? Ja, hallo? Hier ist Maneske, hallo? Ich höre Sie, Herr Maneske, was gibt's denn? Maneskes sind eine große Familie mit 4 Kindern. Sie haben gerade vor Weihnachten ihr letztes Kind zur Welt gebracht. Ich kenne die Familie seit dem 1. schon. Mutter Maneske arbeitet an der Bäckerei. Der Vater hat einen eigenen Hof mit ein paar Hühnern und einem bescheidenen Weinberg. Herr Kinderdoc, hallo, hallo, Herr Kinderdoc, bitte, bitte kommen Sie vorbei, ja? Was gibt's denn, Herr Maneske, sagen Sie mal. Die Kleine, Herr Kinderdoc, die Kleine. Ich weiß gar nicht, was los ist. Meine Frau ist gerade rein, da ins Zimmer, und ich weiß nicht, die macht so gar nichts. Kommen Sie mal schnell, ja? Erstaunlich, wie still der Morgen ist und wie schnell die Zeit stehen bleibt. Ich sitze da in meinem Auto, das Handy rauscht an meinem Ohr. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, die Autotür zu schließen. Draußen raschelt ein leichter Wind durch die trockenen Blätter unseres Rotahorns, Überbleibsel des letzten Jahres. Ein paar davon flattern auf meine Windschutzscheibe, alte braune Fetzen. Ich sehe, wie sie herabrutschen und auf der Kühlerhaube liegen bleiben. Wie im Herbst. Dabei soll doch in 2 Wochen der Frühling beginnen. Sonst höre ich immer schon Vogelgezwitscher hier draußen, wenn ich in die Praxis muss. Der Wind nimmt Fahrt auf und bläst jetzt ins Auto hinein. Mich fröstelt, während gleichzeitig mein Gesicht ganz heiß wird. Ich merke, wie sich unter meinen Haaren kleine Schweißtropfen bilden. Wie schnell das geht, wie schnell das Adrenalin wirkt. Jetzt geht es mir durch den Kopf. Eine Schweißperle läuft mir schon die Schläfe hinab. Herr Maneske? Ich räuspere mich kurz, meine Zunge klebt. Ja? Herr Maneske, gehen Sie mal schnell wieder zu Ihrer Frau. Ich kümmere mich drum, okay? Es kommt gleich ein Krankenwagen. Sie wohnen doch in Wangersloh, oder?
Ja.
Auch seine Stimme bricht. Ich höre sie jetzt viel leiser, aber klarer. Die Störgeräusche des Handynetzes sind mit einem Mal weg, als habe jemand am Radioknopf gedreht und den Sender nachjustiert. Heidenstraße, Herr Doktor, Nummer 10. Kommen Sie, ja? Ich nicke. Das sieht nur keiner. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Welch dummer Spruch. Ich bin bald da, aber die Sannis sind schneller. Machen Sie dann auf, ja?
Gut, Herr Kinderdoc, das mache ich.
Er klingt jetzt schon gefasster, ganz der Familienvater.
Ich leg jetzt auf, okay, Herr Maneske? Muss das Rote Kreuz anrufen.
Ja, bis nachher, Herr Kinderdoc. Ich gehe dann zu meiner Frau und der Kleinen. Bis gleich, ja? Ich lege auf und wähle die Nummer der Rettungsleitstelle. Ich muss jetzt technisch werden. Ich muss jetzt funktionieren. Schnell ziehe ich die Autotür zu, halte mir das Handy mit der linken ans Ohr und starte den Motor. Als ob diese Sekunden des Losfahrens irgendetwas an der Situation ändern würden. Es tutet.
Rettungsleitstelle Unterstelzen, Rotkreuz, hallo.
Guten Morgen, hallo, hier ist Dr. Kinderdoc. Ich bin niedergelassener Kinderarzt.
Ja, hallo, gibt's denn?
Fragt der Kollege an der anderen Seite. Ich bin ihm dankbar für seine ruhige, tiefe Stimme, die mich runterkommen lässt. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einer Familie aus Wangersloh. Wahrscheinlich ein plötzlicher Kindstod. Die Mutter hat den Säugling gerade gefunden, der macht wohl gar nichts mehr. Ich fahre jetzt auch los.
Name?
Der Mann wird ganz geschäftsmäßig geschult. Er spult sein Programm ab. Ich gebe alle Daten durch, warte auf sein
Gut, die Kollegen fahren los, sie können dann auflegen
und klicke das Handy aus. Normalerweise brauche ich 20 Minuten bis in die Praxis. Heute werde ich länger brauchen. Meine Fahrstrecke geht quer durch den ganzen Ort am Krankenhaus vorbei. Vermutlich sind die Sannis bereits ausgerückt. Ich habe kein Signal gehört, aber das hätte mich auch gewundert. Sie müssen schon längst unterwegs sein. Die sind in jedem Fall schneller in Wangersloh als ich. Sie können mit Blaulicht und Martinshorn fahren. Ich muss mich an Ampeln halten. Ich werde nicht als Erster bei der Familie sein. Ich kann es nicht sein. Deshalb habe ich das Rote Kreuz angerufen und ich will es nicht sein. Ich habe Angst. Ich fahre die Strecke, die ich manchmal in der Mittagspause einschlage, an der Praxis vorbei, die kleine Allee herunter, hinüber in den Nachbarort. Sonst ist diese Szenerie immer beruhigend und entspannend. Das Vorbeifliegen nackter Laubbäume am Autofenster, die sture, gerade Strecke auf den Kirchturm des Ortes zu, die reif bedeckten Felder hinter den Alleebäumen, im Spätsommer kilometerweite Raps- oder Maisfelder. Sonst drehe ich hier um. Am liebsten würde ich das jetzt auch tun, aber ich durchfahre den Ort. Wangersloh liegt noch dahinter. Ich muss noch durch eine sanfte Senke hinab zum Fluss, der die beiden Orte miteinander verbindet. Die Straße führt ganz nah an ihm entlang. Manchmal im Frühjahr
Nach der Schneeschmelze habe ich hier schon Hochwasser erlebt. Viele Autos kommen mir entgegen. Es ist früh am Morgen. Alle sind unterwegs zu ihrer Arbeit. Für mich ist der Arbeitstag hier und jetzt schon beinahe beendet. Mir fallen die Arzthelferinnen ein. Ich hole mein Handy aus der Jackentasche und suche nach Katjas Handynummer. Sie wird bereits in der Praxis sein, die Fenster aufreißen, wie sie es jeden Morgen macht, die Computer hochfahren, die Schubladen der Untersuchungszimmer auffüllen und im Wartezimmer die Stühle zurechtrücken. Verunsicherung ist in ihrer Stimme zu hören. Ja? Ich schildere kurz den Sachverhalt. Dabei lenke ich mit der linken Hand, rechts telefoniere ich. Der Motor fährt hochtourig, ich kann jetzt nicht schalten. Zu wichtig sind die Informationen. Das Geschäft in der Praxis muss weiterlaufen. Termine müssen verschoben werden. Ich werde wahrscheinlich nicht vor 2 Stunden in der Praxis eintreffen. Um diese Uhrzeit früh am Morgen sind die Vorsorgeuntersuchungen dran. Wahrscheinlich sind die Eltern mit ihren Kindern schon unterwegs, haben die Kleinen angezogen, gefrühstückt, mit ihnen über den bevorstehenden Arztbesuch gesprochen, ein Säugling gestillt, gewickelt und in den Autositz verpackt. Einen Säugling, den sie am Abend vorher genauso gestillt, gewickelt und ins Bett gepackt haben, in der absoluten Gewissheit, ihn am nächsten Morgen lachend im Bett wiederzufinden. Katja ist gelassen, aber ihrem wiederholten »Oh je« höre ich an, wie sehr ihr die Nachricht zusetzt. Wir hatten vor 3 Jahren einen ähnlichen Fall. Damals hatten die Eltern direkt den Notruf gewählt und wir erfuhren von allem erst, als der Vater ein paar Tage später in der Praxis vorbeikam. Ich verschiebe alles von heute Morgen. Sind nur 3 Vorsorgen und ein paar Impfungen. Ab 10 kommen dann die Akuten. Heute ist es bestimmt ruhig, Chef. Lassen Sie sich Zeit, heißt das. Ich danke ihr dafür. Ich fahre nach Wangersloh hinein. Nun gilt es, die Adresse zu finden. Heidenstraße. Ein Navi habe ich mir noch nicht angeschafft. Mein Handy hat zwar eine GPS-Funktion, aber das jetzt noch anschließen wäre zu aufwendig. Da habe ich in dem kleinen Ort die Straße schneller alleine gefunden. Hausbesuche sind ja inzwischen eine Seltenheit geworden. Vielleicht würde ich dann den Weg direkt finden. Alle Eltern haben ein Auto, viele kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus dem Ort. Die wenigen ohne Fortbewegungsmittel lassen sich vom Nachbarn fahren. Bei dem Patientenandrang in der Praxis jeden Tag fände ich gar keine Zeit, wie mancher Landarzt über die Mittagszeit zu den Patienten zu fahren. Außerdem sind meine Patienten immer transportabel. Aber das sind letztendlich nur Erklärungsmodelle für die Tatsache, dass das Geld, welches man für einen Hausbesuch von der Kassenärztlichen Vereinigung erhält, nicht einmal das Benzingeld, geschweige denn die Arbeitszeit deckt. Dabei sind Hausbesuche stets aufschlussreich. Wie schlafen die Kinder, wie viele Zimmer gibt es? Rauchen die Eltern wirklich nur auf dem Balkon, wie sie immer sagen? Wie überhitzt ist die Wohnung, wie aufgeräumt? Was macht Ihre Hausapotheke, Frau Meierling? Oh, da sollte man aber die Hälfte wegwerfen, alles abgelaufen. Und was machen die Nachbarn? Sind die Kinder hier gerne gesehen oder Fremdkörper in dem Mehrfamilienhaus? Ach, die Oma wohnt hier bei Ihnen, Frau Meierling. Das wusste ich gar nicht. Im Moment zu Besuch. Ach nein, zur Pflege. Holla, und das schaffen Sie alles nebenher? Und dazu noch den Hund und die Katzen. Hausbesuche gehörten dazu, waren Teil der Diagnostik, vielleicht sogar der Therapie. Denn wer seine Familien bis hinein in ihre Lebensumstände kannte, der konnte ihnen am meisten helfen. Meine letzten Patientenbesuche liegen wenigstens 2 Jahre zurück. Ein Mädchen, das wegen ihrer heftigen Windpocken das Bett nicht verlassen konnte und ein Säugling, bei dem die Eltern selbst so krank waren, dass sie ihn nicht mehr bei mir vorbeibringen konnten. Nun gibt es keine Hausbesuche mehr und ich suche die Adresse. Vermutlich wohnen die Maneskes im alten Ortskern, eher am Rand. Schließlich haben sie einen kleinen Hof. Ich fahre von der Vorfahrtsstraße ab und halte mich rechts. Hoffe auf ein paar Komponisten, die mir den Weg leiten. Noch bin ich im Dichterviertel. Schiller, Lessing, Goethe. Kein Grass und kein Härtling. Kurz bevor ich wieder auf die Hauptstraße zusteuere, sehe ich ein Schild, das mich über die Mozartstraße zu Beethoven und Haydn führt. Am Ende, halb verdeckt durch einen Umzugswagen, sehe ich dann den Rettungswagen des Roten Kreuzes. Sie haben das Blaulicht nicht abgestellt. Diese Optimisten. Inzwischen hat ein leichter Nieselregen eingesetzt. Ich parke hinter dem Blaulicht und laufe, vielleicht wegen des Regens, vielleicht aus der Erinnerung an einen Notfall, in schnellen Schritten zum Hauseingang. Da steht einer der Sanitäter. Er nestelt an seinem Notfallrucksack herum. »Hallo, ich bin der Kinderarzt.« Er schaut mich kurz an. »Die sind oben«, sagt er und beschäftigt sich weiter mit Reißverschlüssen und Gurtschnallen. Im Haus nehme ich jede zweite Stufe. Wie sinnlos. Es ist ein Bauernhaus aus den 60ern, funktionell, unten Wohnküche und Gästeklo. Eine Treppe direkt im Windfang neben dem Eingang führt hoch in die Wohnräume. Es ist sehr still. Die Hoffnung in mir hat hier mehr Hektik erwartet, ein Notfalleinsatz eben. Oberhalb des Treppenabsatzes steht der nächste Sanni. Er schaut mich schon interessierter an. Seine Nase bewegt sich eine Spur zu weit nach oben. »Und wer sind jetzt Sie?«, fragt er und schirmt mit seiner Leuchtjacke den Eingang zum Wohnzimmer ab. »Mein Name ist Dr. Kinderdoc. Ich bin der Kinderarzt.« Das lasse ich kurz wirken. »Herr Maneske hat mich angerufen.« Wieder ein »Mhm«. Muss so eine Sanitäter-Spezialwortschöpfung sein. Dann lässt er mich in die Wohnung. Im Zimmer ist es kalt. Irgendjemand hat das Fenster zum Hof geöffnet. Ich höre von draußen einen Hund bellen. Eine Sitzgruppe, ein Wohnzimmertisch, eine Schrankwand mit kleinem Fernseher, ein großer 70er-Jahre-Leuchter hängt sehr tief über dem Tisch. Mein erster Gedanke ist, wie man mit einem solchen Leuchter auf den Fernseher schauen kann. Auf einem Sessel sitzt Frau Maneske. Sie weint. Eine andere Frau, die ich nicht kenne, hält sie im Arm. Auf der Couch daneben Herr Maneske. Er spricht leise mit einer Kollegin. Das denke ich zumindest. Vermutlich ist sie die Notärztin. In der Jacke konnte ich die Ärzte noch nie von den Sannis unterscheiden. Als ich durch die Tür komme, blickt sie auf. »Ja?«, fragt sie mich. Sie fühlt sich gestört in ihrer Arbeit. Ich sage nochmals meinen Spruch auf. Herr Maneske erkennt mich sofort. Er steht auf und geht auf mich zu. Wir schauen uns nur kurz in die Augen. Seine sind verschwommen. Ich sehe kaum die Schärfe seiner Pupillen. Sie sind rot und schwache Tränenspuren sind auf seinen Wangen zu sehen. Sein Stoppelbart wird langsam grau, denke ich. Er sagt nichts und ich nehme seine Hand, die er mir nur halbherzig entgegenstreckt. »Es tut mir leid«, sage ich, gar nicht wissend, was Sache ist und trotzdem annehmend, wie die Sache steht. Herr Maneske nickt nur, dann setzt er sich wieder zu der Ärztin auf die Couch. Jetzt nehme ich den Säugling wahr. Er liegt auf dem Wohnzimmerteppich auf einer rosa Babydecke. Neben ihm steht ein zweiter Rettungsrucksack. Das Baby ist vom Bauch abwärts mit einem schmalen weißen Bettlaken bedeckt. Die Haut des Kindes ist schon grau, sehr grau, zu grau. Seine Augen sind geschlossen und in einem Nasenloch steckt ein kleiner grüner Schlauch mit einem dunkelgrünen Ansatzstück. Sie haben tatsächlich versucht, das Kind zu reanimieren. Das ist gut, denke ich. Das zeigt, dass die Ärzte etwas zur Rettung getan haben. Das nimmt den Eltern die Angst, sie hätten irgendwas in der Not unterlassen. Sie hätten irgendetwas nicht getan, was vielleicht noch hätte helfen können. Frau Maneske hat mich jetzt auch gesehen. Sie schaut mich sehr traurig an. Ein Schluchzer und noch einer entweicht ihrer Brust. Ich gehe um das Baby herum, knie mich hin und ziehe das Laken ein wenig höher über die Brust des Kindes. Dann packe ich es vorsichtig mit der roten Babydecke ein. Dabei blicke ich diskret auf den Rücken. Livores, die ersten Leichenflecken zeigen sich bereits. Die Ärztin hat aufgeschaut. Ich merke es in meinem Rücken. Es ist mir egal. Ich nehme das Baby hoch. Gott, es ist leicht. Und trage es, zwei Schritte auf Knien rutschend, zu Frau Maneske und lege es ihr in den Arm. Sie hat keine Angst, nimmt den Säugling mit liebevoller mütterlicher Routine und schließt ihn sofort fest in ihre Arme. Legt ihn auf die Seite, als wolle sie das Kleine an die Brust legen, aber nein. Hier ist ihre Vanessa, sage ich leise zu ihr und lege ihr meine Hand auf den Arm. Den Arm, der ihre Tochter jetzt ganz fest umschlungen hält. Tut mir leid, das eben mit dem Baby, sage ich zu der Kollegin. Wir stehen im Flur zum Wohnzimmer. Herr und Frau Maneske sitzen inzwischen gemeinsam auf der Couch und sprechen leise miteinander, während sie ihre Vanessa zwischen sich halten. Ja, war schon in Ordnung, sagt sie. Sie wissen ja, so mit Obduktion und so. Da denke ich immer, man sollte das Kind so liegen lassen, auch wegen der Intubation. Eigentlich hätten wir das Kind unter Reanimation in die Klinik bringen können. Ich weiß, sage ich, aber wenn es so klar ist. Die Kleine war schon tot, als wir kamen. Sie schüttelt den Kopf. Das muss sie mir nicht extra sagen. Der plötzliche Kindstod ist genauso gemein, wie ihn diese Familie getroffen hat. Nichts kann man tun. Es gibt keinen einzigen Fall, bei dem ein Kind zurück ins Leben geholt werden konnte. Der plötzliche Kindstod ist brutal, schnell und das Leben unwiederbringlich. Eine Untersuchung des Kindes ist für alle wichtig, um wirklich sicher zu sein, dass es ein Kindstod ist. In Deutschland ist eine Obduktion möglich, wenn die Eltern explizit zustimmen oder das Kind noch unter Reanimationsbedingungen in eine Klinik gefahren wird. Die Todesursache unnatürlicher Tod, was ein plötzlicher Kindstod juristisch gesehen ist, bedeutet aber in jedem Fall die Einschaltung der Polizei. Dann geht das Gerede los, gerade in einem so kleinen Örtchen wie Wangersloh. Und die Ruhe, die die Eltern jetzt noch haben, gibt es dann nicht mehr. Immer wieder finden sich bei der Obduktion schwere Infektionen, Stoffwechselstörungen oder Fehlbildungen der Atemwege oder des Herzens, die bis zu diesem Zeitpunkt völlig unauffällig waren. Die Notärztin und ich haben mit den Eltern ein paar Worte gewechselt, haben sie auf eine Obduktion angesprochen, um sie zu entlasten, um ihnen die Furcht vor Fehlverhalten zu nehmen, um die Diagnose plötzlicher Säuglingstod absolut zu sichern. Das hilft den Eltern. Es kann sogar der Risikoeinschätzung dienen, falls man nochmal den Mut aufbringt für weitere Kinder. Familie Maneske hat schon mehrere Kinder. Vanessa sollte ihr letztes sein. Das hatten sie mir schon bei der ersten Vorsorgeuntersuchung verkündet. Sie stimmen einer Obduktion dennoch zu. Ich fülle den Totenschein entsprechend aus. Unklar, ob natürlicher oder unnatürlicher Tod. Und greife zum Telefon, um die Polizei zu rufen. Denn leider geht es nicht ohne. Zum Glück treffe ich auf eine sehr erfahrene Kripo-Beamtin, die die nötigen Schritte in die Wege leitet. Das Befragen der Eltern, der Papierkram, schließlich das Abholen des Kindes durch den Leichenbestatter. Ich bin überrascht, wie ruhig das alles abläuft. So konnten die Eltern noch bis zum Mittag bei ihrer Vanessa bleiben und Abschied nehmen. Mit welchen Gedanken gehe ich danach wieder in die Praxis? Zwar in der Gewissheit, dass Familie Maneske nicht alleine ist in ihrem Unglück. Zwei Nachbarinnen stehen ihnen bei, die sich bereits um die anderen Kinder kümmerten. Und ein Onkel des Vaters übernahm die Gespräche mit der Polizei und dem Bestattungsunternehmen. Aber es bleibt das Gefühl, mehr tun zu müssen, obwohl es immer zu wenig wäre. Der Tod eines Kindes, gerade eines Säuglings, entreißt den Eltern ein ganzes Leben. Das Kind durfte noch kein Leben haben. Die kleinen Dinge, die der Säugling bereits gelernt hat, das Brabbeln, das Drehen, das Robben oder Krabbeln, das gezielte Greifen nach der Nase der Mama oder die Finger des Papas, mit einem Mal sind sie verschwunden. Kinder im ersten halben Jahr haben gerade erst das Lächeln entdeckt, um Kontakt aufzunehmen, das Lachen, um ihre unschuldige Freude zu äußern. Sogar das Schreien wird den Eltern genommen. Es fehlen nicht nur die schönen, lustigen Momente, auch die mühsam erarbeiteten Routinen des Fütterns, Wickelns und Schlafens. Kleine Säuglinge sind gesund. Menschen sterben erst im Alter. Und das ist so weit entfernt, dass wir Eltern den Tod unserer Kinder glücklicherweise fast nie erleben müssen. Wenn ein Säugling stirbt, wird der natürliche Ablauf auf den Kopf gestellt. Eltern werden zu Trauernden, nicht Söhne und Töchter, wenn ihre betagten Eltern im Schlaf sanft dahingehen. Das ist zumindest die tröstliche Vorstellung vom Tod. Und dann ist da diese Plötzlichkeit, das Unvorhergesehene eines Kindstodes, der Riss in der Lebenslinie. Eltern erzählen, dass sie den Abend vor dem Tod wieder und wieder erleben, wie ein YouTube-Video, das sie in Endlosschleife abspielen können, müssen. Die letzte Flasche, die letzte Windel, der letzte Schnuller, der dem Säugling nach Mitternacht gegeben wird, damit er weiterschläft. Noch ein letzter Kuss, ein letztes Herausstreichen der widerspenstigen Haarlocke aus dem erhitzten Gesicht. Da schleicht sich dann die Unsicherheit ein. Habe ich das Kind richtig hingelegt? Lag es auf dem Rücken, wie es empfohlen wird, oder doch auf dem Bauch? Hat es sich gedreht? Musste das Kuscheltier von der Oma, das mit den netten roten Ohren, wirklich mit ins Bett? Hat sich das Baby die Kuscheldecke übers Gesicht gezogen? Was ist bloß passiert? Oder ist es einfach so gestorben? Dank der Aufklärungskampagnen der letzten Jahre sind die Fälle von plötzlichem Kindstod sehr zurückgegangen. Den Eltern wird früh bewusst gemacht, wie wichtig die Rückenlage im Bett ist, die rauchfreie Umgebung und die optimale Schlafumgebung, kühl und luftig. Überhitzung ist ein großer Risikofaktor. In meiner Ausbildungszeit wurde bei einem plötzlichen Kindstod noch eine Schuld der Eltern in Betracht gezogen, auch von beteiligten Ärzten. Nicht nur von der Frau Niedermeier, die alles allen brühwarm über den Gartenzaun erzählt und meist noch etwas dazu erfindet. Man sagt ja, die passen nicht richtig auf die Kinder auf. Haben Sie den anderen Jungen gesehen, den Großen? Der darf ja auch so alleine rumspielen auf der Straße. Kümmert sich auch nie jemand darum. Da wundert mich gar nichts. Alles schon erlebt. Und über viele Jahrzehnte hinweg fiel mit dem plötzlichen Säuglingstod ein Generalverdacht auf die Eltern. Warum sollte ein gesunder Säugling einfach so sterben? Umso erstaunlicher ist es, wie selten früher die Polizei eingeschaltet wurde. Das war zu lästig für das Rettungsteam, zu viel Arbeit Und die Ausrede, die Eltern nicht durch eine Uniform zusätzlich zu schockieren, kam gerade recht. Aber vielleicht wurde hier so manches tatsächlich übersehen und ganz sicher wurde hier so manches als plötzlicher Kindstod gewertet, was gar keiner war. Inzwischen haben alle dazugelernt, alle kennen ihre Arbeitsschritte. Die Notarztdienste, die Sanitäter, die Polizei und die niedergelassenen Kinderärzte. Durch das neue, dezente, behutsame Vorgehen, bei der in den meisten Fällen die Polizei nun hinzukommt und eine Obduktion veranlasst wird, findet sich eben doch eine erkleckliche Zahl an Fällen, bei denen Erkrankungen die tatsächliche Ursache für den Tod des Kindes waren. Bei Vanessa wird die Obduktion nichts Neues ergeben. Es bleibt beim plötzlichen Kindstod. Wie komme ich zurück in die Praxis? Das Wetter nimmt keine Rücksicht. Ich fahre im strömenden Regen zurück zu den anderen Patienten. Es ist mittlerweile 11 Uhr, kurz vor Mittag. In der Praxis erwarten mich eine Menge kleiner Patienten, deren Eltern mir die alltäglichen Hautausschläge und Erkältungen anbieten werden, damit ich mich darum kümmere. Und trotzdem haben sie nur diese Kinder, ihre eigenen und ihre eigenen Sorgen um ihre Kinder und mich, den Kinderarzt, der ihnen diese nehmen muss. Hier kann ich heilen, beruhigen, genau hinschauen. Katja hat ganze Arbeit geleistet, wenigstens der restliche Tag ist gnädig. Es haben nur wenige Akutpatienten angerufen. Und als ich durch die Praxistür komme, erwartet mich nur eine Handvoll Familien. Später, sage ich zu Katja und Moni, die mich erwartungsvoll ansehen. Sie wissen, ich werde in der Mittagspause erzählen. Alles. Ob es sich um einen Unglücksfall oder einen Notfall in der Praxis handelt, eine anstrengende Diskussion mit einer schwierigen Mutter oder einem Kind, das mir bei der Vorsorgeuntersuchung alle Energien raubt. Weitermachen, nur das kann helfen. Der nächste Patient folgt auf den nächsten Patienten. Und noch einer und noch einer. Das Wetter hat sich verschworen. Die ganze Woche setzt der Nieselregen nicht einmal aus. Und wenn, dann stellt er es so geschickt an, dass niemand davon etwas mitbekommt. Ich komme morgens mit feuchten Haaren in der Praxis an und gehe abends mit feuchten Haaren zurück ans Auto. Der Ablauf der Tage ist so eintönig wie schon lange nicht mehr. Es sind erstaunlich wenig Patienten für die Zeit vor den Osterferien. Dazu ausnahmsweise alltägliche Dinge ohne große Erklärungsnot oder differenzialdiagnostischen Aufwand. Die Impfgegner haben sich zusammengetan und bleiben der Praxis fern. Keine anstrengenden Erläuterungen wegen eines Arztwechsels zu uns. Es ist immer ein schwieriges Unterfangen, die Solidarität zu einem anderen Kollegen aufzukündigen oder von uns weg. Da ist immer der Selbstzweifel und das Kritteln am Personal. Warum ausgerechnet diese Eltern ausgerechnet jetzt unsere Praxis verlassen wollen? Frau Meneske meldet sich nach ein paar Tagen und gibt den Termin für die Beerdigung durch. Sie ist auf dem Friedhof St. Anton, Freitagmittag, kurz vor 11. Genau 14 Tage später registriere ich. Die Obduktion war zügig erfolgt, die histologischen und mikrobiologischen Aufarbeitungen mit Referenzpathologie in der großen Stadt hatten aber ihre Zeit gekostet. Die endgültige Diagnose kam Anfang der Woche. Keine Diagnose. Damit ist Vanessa tatsächlich am plötzlichen Kindstod gestorben. Der Pathobefund liest sich wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Wenn nicht ein Name drüber stehen würde, nebst des offensichtlich jungen Geburtsdatums, ich würde ein Fachbuch mit für mich kryptischen Erläuterungen lesen. Mein Histologie- und Pathologiewissen kramt sich aus den ersten klinischen Semestern des Studiums zusammen. Manches leite ich mir auf lateinischem Wege her, der Rest bleibt verschlüsselt. Wozu auch? Arztbriefe, auch die der Pathologen, werden von hinten nach vorne gelesen. Die Zusammenfassung ist das Wichtigste, die Konklusion, wie es manche dahin schwafeln. Der Pathologe hier nennt es Resümee, wie edel. Aus den vorliegenden Befunden der verschiedenen Organe lässt sich kein ausreichender Hinweis für Fremdeinwirkung gewinnen. Die Todesursache bleibt unklar, die Befunde am Hirn und an der Lunge in Verbindung mit der Auffindesituation und dem Alter des Kindes lassen die Diagnose des plötzlichen Kindstodes zu. Ich werde den Brief den Eltern nicht zeigen. Sie glauben mir, wenn ich ihnen sage, dass er nichts grundlegend Neues erbracht hat. Am Freitag regnet es noch immer. Noch einmal schließen wir die Praxis für 2 Stunden. Die umliegenden Kollegen verzeihen das und vertreten mich in dieser Zeit. Jeder kommt einmal in diese Situation. Alle Arzthelferinnen möchten mit auf die Beerdigung kommen. Nur das Küken schicke ich in die Schule. Sie kennt die Familie kaum. Wir treffen uns in der Praxis in ganz normaler Kleidung. Das hatte sich die Familie so gewünscht. Und fahren gemeinsam in meinem Auto zum Friedhof. Er liegt am Rande des Ortes auf einem Hügel, der schon seit Jahrhunderten die Kirche des Dorfes trägt. Eine alte romanische Steinkirche, grau, mit viereckigem Kirchturm ohne echte Spitze, damit auch ohne Gelegenheit, einen Wetterhahn aufzusetzen. Vor den düstergrauen Schlechtwetterwolken wirkt die Kirche wie aus einem britischen Fernsehkrimi irgendwo in Schottland. Wir treffen die Familie Maneske davor, die Eltern, ihre 3 anderen Kinder, Emmy, Sophia und Markus, mehrere ältere Damen und Herren, vermutlich die Großeltern oder Onkel und Tanten. Auch ein Elternpaar aus meiner Praxis sehe ich. Wir begrüßen uns alle schweigend. Ein Kinderbegräbnis ist demoralisierend. Ich kann die Begräbnisse an einer Hand abzählen, die ich seit meiner Zeit als Kinderarzt einschließlich der Zeit in der Ausbildung erlebt habe. Ich habe keine Ahnung, wie das bei anderen Kollegen ist. Zumindest bin ich froh darüber, dass es nur wenige sind. Jedes Einzelne ist mir noch in Erinnerung. Viel mehr als jeder Notfall in der Kinderklinik, mehr noch als das einzelne Extremfrühchen, das wir auf der Intensivstation betreut haben, mehr noch als die wenigen onkologischen Patienten, die ich in meiner Praxis habe. Im Inneren der Kirche ist es so grau wie draußen. 6 große Kerzen umstehen den verblüffend kleinen weißen Sarg. Für jeden Monat eine, denke ich. Die Trauerfeier findet in einem Seitenflügel der Kirche statt, einem kleinen Gebetsraum, den sonst einsame Rentner benutzen, um mit ihren verstorbenen Eheleuten im Gebet zu sprechen. Aber es hätte diese Diskretion gar nicht gebraucht. Die restliche Kirche ist leer. Vielleicht wollte der Pfarrer einen kleinen Rahmen wählen, damit sich das Kind in der großen Kirche nicht fürchtet. Wir sitzen in einer Reihe vor dem Sarg. Die große Gruppe vor der Kirche verliert sich jetzt in dem hohen Raum der Kirche. Der Pfarrer beginnt mit seinem kleinen Gottesdienst. Die Lieder werden leise gesungen. Jede einzelne Stimme hört man heraus, so jemand seine Stimme überhaupt findet. Ich höre den Großvater, er ist der textsicherste von allen. Die Eltern Maneske bekommen kaum ein Wort über die Lippen. Ein Friedhofsdiener schiebt den kleinen Sarg auf einem Wägelchen aus der Kirche. Die Familie folgt, wir bilden das Ende. Der Weg ist weit, über den ganzen Friedhof, vorbei an den alten Gräbern aus der Jahrhundertwende rund um die Kirche. Vorbei an den großen Familiengräbern, noch weiter um 2 Ecken herum, bis zu einer kleinen Stelle abseits der anderen Gräberflächen, an der 4 oder 5 Birken stehen. Es scheint, als liege dieser Platz noch etwas höher als der restliche Friedhof. Aber als ich mich umschaue, steht die Kirche trotzdem über uns. Es regnet weiterhin. Niemand spannt einen Schirm auf. An dem kleinen Birkenhain gibt es bereits einige kleine Grabstellen. Die Kinderecke rauscht es mir durch den Kopf. Ich schiele auf die Grabsteine. Keines der Kinder wäre heute älter als 10 Jahre alt. Wie viele Kinder hier beerdigt sind. Kinder sterben bei Verkehrsunfällen, im Krankenhaus nach einer langen Krankheit oder als Neugeborene. Das erzählen die Daten auf den Gräbern nicht. Aber Sterbefälle aufgrund des plötzlichen Kindstodes sind noch immer die häufigsten in Deutschland. Jedes Grab ist bunt. Jedes Grab strotzt von Blumenwuchs. Ich sehe Krokusse, Osterglocken, Tulpen und Anemonen. Auf dem einen Grab in Gruppen aufgeblüht, auf einem anderen wild durcheinander, als könnten sie den Regen vertreiben. Dazwischen Kinderspielzeug, Windspiele, Wimpel, sogar ein kleiner Fußball. Ohne Luft, nass, vom Wetter ausgeblichen. Wie Grabbeigaben im alten Ägypten, auf das die Kinder in dieser anderen Welt etwas zum Spielen haben. Das umfängt mich in sanfter Weise und mir wird trotz des kalten Regens sehr warm ums Herz. Mein Blick wird verschwommen. Das erste Mal an diesem Tag. Der Friedhofsdiener tritt zusammen mit einem Kollegen, der aus dem Nichts erschienen ist, an das Grab. Ihre Füße stehen rechts und links. In der Mitte seilen sie gemeinsam den weißen Sarg hinab. Er verschwindet im nassen Dunkel. Der Pfarrer sagt noch einmal ein paar wenige Worte. Dann tritt ein jüngerer Mann nach vorne. Vielleicht Vanessas Patenonkel. Er hat einen Zettel aus der Tasche gezogen, dem man ansieht, dass er schon oft hin und her gefalten wurde. Jetzt bist du schon gegangen, Kind, und hast vom Leben nichts erfahren. Indes in unseren welken Jahren wir Alten noch gefangen sind. Ein Atemzug, ein Augenspiel, der Erde Luft und Licht zu schmecken. War dir genug und schon zu viel. Du schliefest ein, nicht mehr zu wecken. Seine Stimme wird leiser, heiser. Er hält kurz inne, keiner unterbricht ihn. Schließlich, nach kurzem Räuspern, setzt er fort. Vielleicht in diesem Hauch und Blick sind alle Spiele, alle Mienen des ganzen Lebens dir erschienen. Erschrocken zogst du dich zurück. Vielleicht, wenn unsere Augen, Kind, einmal erlöschen, wird uns scheinen, sie hätten von der Erde, Kind, nicht mehr gesehen als die deinen. Neben mir weint meine starke Katja, die sonst nichts auf der Arbeit beeindrucken kann. Der Pfarrer spricht den Segen, nimmt dann eine Handvoll Sand und wirft es in das ausgehobene Grab. Dumpf klingt es endgültig. Zuerst treten die Eltern nach vorne, dann Vanessas Geschwister. Sie werfen ein paar Blumen hinein. Keiner der Anwesenden schafft es, Erde auf den Sarg zu werfen. Auch ich nicht. Ich gebe den Eltern die Hand, versuche ein Lächeln bei Emmy, Sophie und Markus, sie sind schon Schulkinder. Bemüht lächeln sie zurück. Dann verlassen wir die Familie, sie sollen alleine sein. Wir können ihr nicht weiter beistehen, wir sind kein Teil ihrer Trauer. Sie bleiben am Grab zurück, während wir den Weg zur Kirche nehmen. Endlich hat der Regen aufgehört. Der Kirchturm streckt sich immer höher, je näher man ihm kommt. Dahinter reißen die Wolken auf, blauer Himmel wird sichtbar, aber noch kein Sonnenstrahl findet seinen Weg. Maneskes kommen weiter regelmäßig in die Praxis. Nicht mehr so häufig. Die drei anderen Kinder sind schon älter. Da ist man nicht mehr so oft krank. Mal eine Impfung, ein paar Erkältungen. Das war's dann schon. Ich werde mich nie trauen, nochmal über Vanessa zu sprechen. Und im Blick der Eltern kann ich sehen, dass sie froh darüber sind. Irgendwann werde ich auf den Friedhof gehen. Einfach so, weil ich gerade vorbeikam und Zeit hatte in der Mittagspause. Das Grab wird schon zwischen anderen Gräbern stehen. Zwei oder drei andere Kinder sind bereits nach Vanessa gestorben. Vielleicht wird Frau Maneske ein ganzes Beet nur mit gelben Osterglocken gepflanzt haben. Vielleicht hat sie inzwischen, wie die anderen Eltern auch, Spielzeug verstreut. Kleines, einfaches Spielzeug, wie für einen jungen Säugling. Eine Rassel nur, ein paar Bauklötze. Sie haben sich einen weißen Stein ausgesucht, ganz schlicht, mit einem Schwung der oberen Kante, wie eine Welle. Zu lesen gibt es nicht viel, nur Vanessas Vornamen und den Geburtstag haben sie eingravieren lassen. Der Todestag fehlt.